Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 10. Die Kurve kriegen. Von Jan Boris Winzenburg aus Stern Nummer 12 vom 12.03.2020. Gelesen von Uwe Schröder. Deutschland baut die besten Autos für die ganze Welt. Das war einmal. Wie die Industrie die riesigen Herausforderungen bewältigen will. Die Garage in Fellbach bei Stuttgart steht etwas versteckt in einem Gewerbegebiet. Drinnen riecht es nach Öl und altem Gummi. Hier im Classic Center von Mercedes-Benz werden millionenteure Oldtimer in Handarbeit am Leben gehalten. Heiligs Blechler auf der Hebebühne. Deutschlands PS-Tradition hat hier ein Zuhause. Schöne alte Autowelt. Roboter und Digitalisierung sind weit weg. In einem Nachbarraum trifft sich gerade das Management, um Daimler-Vorstandschef Ola Källenius mit Analysten und Finanzreportern in ungezwungener Runde. Källenius trinkt Wasser. Es ist der Abend vor der diesjährigen Bilanzpressekonferenz, vor dem Tag, an dem der Daimler-Chef den größten Gewinneinbruch seit vielen Jahren eingestehen wird. Strafen für Dieselzahlungen, Handelskonflikte, verunsicherte Kunden und ein beispielloser technologischer Wandel setzen dem Konzern zu. Ganz abgesehen vom Coronavirus, das im Februar die Verkäufe im wichtigsten Markt China verseucht hat. Eines von Deutschlands renommiertesten Unternehmen schlittert in die Krise. Bis zu 15.000 Arbeitsplätze sollen abgebaut, Milliarden Euro gespart werden. Die Dividende für die Aktionäre fällt auf Centbeträge. In einer Ecke der Werkstatt, voller automobiler Preziosen, steht ein Mercedes Modell S. Er taugt durchaus als Sinnbild für die Probleme von Daimler, aber auch für die der gesamten deutschen Autoindustrie. Seine Leistungsdaten würden in die heutige Zeit passen. Sechszylindermotor, 180 PS, Spitze fast 200. Doch die strahlend weiße Sportlimousine mit den roten Ledersitzen ist Baujahr 1927. Klar, man erkennt das an den weit ausladenden Kotflügeln, den Speichenrädern, der abenteuerlich langen Motorhaube und den freistehenden Scheinwerfern. Aber bis auf den Verbrauch, grob geschätzt rund 25 Liter auf 100 Kilometer, ist das fast 100 Jahre alte Gefährt eigentlich ein ziemlich modernes Fahrzeug. Oder anders gesagt, heutige Mercedes-Modelle sind ihm in Auslegung, Antriebstechnik und Nutzbarkeit noch ziemlich ähnlich. Oder auch, sie sind ihm zu ähnlich. Mit dem Mercedes S begründete Daimler seinen Anspruch, die besten Autos der Welt zu bauen. Herausragend in Technik, Design und Preis. Man fuhr einer ganzen Branche voran. In keinem Land der Erde entwickelte sich, angestachelt von solch frühen Höchstleistungen, eine so erfolgreiche und große Autoindustrie wie in Deutschland. Eine Industrie, die den Verbrennungsmotor im Fahrzeug zu immer schönerer Blüte trieb. Uneinholbar, ja geradezu unantastbar schienen Marken wie Mercedes, BMW, Porsche und Audi. Das Beste oder nichts, so lautete der Werbespruch, den Mercedes seit 2010 für seine Produkte benutzte. Gemeint war natürlich das Beste. Doch jetzt könnte es auch heißen, nichts. Eine Kombination aus umweltpolitischen und gesellschaftlichen Umbrüchen ist dabei, so ziemlich alles zu entwerten, was der Vorzeigebranche lieb und teuer ist. Mit gravierenden Auswirkungen für die deutsche Volkswirtschaft. Etwa 1,8 Millionen Arbeitsplätze hängen direkt vom Auto ab. An die 500 Milliarden Euro setzt die Branche um. Jeden vierten Euro verdient die deutsche Industrie mit Fahrzeugen. Geht hier etwas schief, sind Hunderttausende Jobs in Gefahr. Große Tech-Konzerne haben das Auto entdeckt. Die Herausforderungen sind, auch ohne Corona, vielfältig. Der Dieselskandal kostet die Branche viel Geld. Neben hohen Strafzahlungen muss sie in immer bessere Abgastechnik investieren, um die Stickoxide zu reduzieren. Außerdem erfordern weltweit strengere CO2-Grenzwerte den Umstieg auf Elektroantriebe. Auch hier muss geforscht und investiert werden. Gleichzeitig verändern Digitalisierung und künstliche Intelligenz das Autofahren. Autonome Fahrzeuge sind die Zukunft, und wer hier als Hersteller nicht dabei ist, der dürfte keine besonders rosige haben. Denn neue Konkurrenten drängen in den Markt. Finanzstarke Tech-Konzerne aus den USA und China haben das Auto als das ultimative Spielzeug entdeckt. Schließlich geben die Menschen nur für Wohnen mehr Geld aus als für Mobilität. Apple, Google oder Facebook wollen einsteigen. Sogar Neugründungen von Automarken gibt es. In der bisher von alten Namen geprägten Industrie war das lange undenkbar. Und dann sind da noch die Kunden. In Großstädten kaufen sie immer seltener ein eigenes Auto. Immer weniger Jugendliche machen den Führerschein. Warum auch? Sie geben ihr Geld für andere Dinge aus und sind dank Smartphone und vieler Sharing-Anbieter trotzdem jederzeit mobil. All das verringert die Margen der Autokonzerne. Einige Kilometer östlich von Berlin kann man den wohl wichtigsten neuen Konkurrenten der alten deutschen Autowelt bereits bei der Arbeit beobachten. Im Örtchen Grünheide, gleich an der Berliner Ringautobahn, baut der amerikanische E-Auto-Spezialist Tesla sein erstes Werk in Deutschland. Momentan werden noch Bäume gefällt, aber ab Mitte nächsten Jahres sollen nahe der Hauptstadt Batteriefahrzeuge der gehobenen Mittelklasse vom Band laufen. Und Tesla denkt riesig. Bis zu 500.000 Stück sind geplant. Das Grundstück samt Eisenbahnanschluss ist rund 300 Hektar groß. Zum Vergleich, das legendäre Volkswagenwerk in Wolfsburg erstreckt sich über 650 Hektar. Wer sich die Planungen des Werks in Grünheide ansieht, erkennt sofort, dass man Elektroautos auch mit weniger Arbeitskräften bauen kann. Während im VW-Werk Wolfsburg rund 60.000 Menschen einen Job haben, rechnet Tesla mit etwa 12.000 Arbeitsplätzen. Auch wenn in Grünheide nur etwa halb so viele Fahrzeuge gebaut werden sollen wie beim niedersächsischen Konkurrenten, ist der Unterschied riesig. Teslas Fabriken in den USA und in China sind vollgestopft mit Industrierobotern. Und die Batterien, die rund ein Drittel des Wertes der Fahrzeuge ausmachen, werden unter Reinraumbedingungen in fast menschenleeren Hallen hergestellt. Eine davon entsteht gerade nicht weit weg in Arnstadt bei Erfurt. Dort baut CATL, ein chinesischer Batteriekonzern, sein erstes deutsches Werk. Auch dies ist einer der Standorte der neuen deutschen Autowelt. Wir werden 1,8 Milliarden Euro investieren, sagt Europachef Matthias Zentgraf. Das Gebäude für die Fertigung wird über einen halben Kilometer lang. Doch im Endausbau werden dort gerade einmal 2000 Menschen arbeiten. CATL will auch Tesla in Grünheide beliefern. Elon Musk, der exzentrische Tesla-Boss, hat seinen Angriff auf die alte Autowelt wohl kalkuliert. Während asiatische Konkurrenten eher Standorte in Osteuropa bevorzugen, wo die Lohnkosten niedrig und die Gewerkschaften meist weniger stark sind, zielen die Amerikaner mitten ins Herz. Ein Werk direkt vor den Türen von Mercedes, BMW und Audi ist eine selbstbewusste Kampfansage. Sie wird von den anderen Herstellern verstanden. Tesla sei Maßstab und Vorbild für Volkswagen, sagt etwa Vorstandschef Herbert Diess vor Führungskräften. Die Zeit klassischer Automobilhersteller ist vorbei. Man müsse zum Technologieunternehmen werden. Tesla ist das längst. Gerade stellten japanische Experten in einer Studie fest, dass die Kalifornier bis zu 6 Jahre Vorsprung bei der Elektronik haben. wären die meisten deutschen Autos eine komplexe Ansammlung relativ leistungsschwacher Kleincomputer sind, die jeweils einzelne Komponenten steuern, verbaut Tesla ein Zentralgehirn von beeindruckender Leistungsfähigkeit. Damit wird das Auto lernfähig, kann per Datenübertragung mit neuen Fähigkeiten ausgestattet werden, etwa im Bereich des autonomen Fahrens. Und die Prozessoren dieser Wunderrechner entwickelt Tesla zu allem Überfluss auch noch selbst. Riesige Investitionen sind nötig, um diesen Vorsprung aufzuholen. Deutschlands Hersteller wappnen sich mit immer neuen Sparrunden. Mal werden Jobs gestrichen und Dividenden gekürzt, mal auch nur der Kaffee für alle Firmenveranstaltungen gestrichen. Es gilt, die Mitarbeiter auf harte Zeiten einzuschwören. Doch der Umstieg auf den elektrischen Antrieb bietet auch Vorteile. Während beim Verbrennungsmotor nach rund 130 Jahren technisch fast alles ausgereizt war, lag das Feld der Batterieentwicklung faktisch ein Jahrhundert brach. Erst die Lithium-Ionen-Technik für Laptops und Handys brachte Schwung in die Sparte. Und seit Autos damit ausgestattet werden, ist die Entwicklung rasant. Fortschritte von 10% pro Jahr in den Dimensionen Kosten, Gewicht und Leistung waren zuletzt die Regel. An einem regnerischen Morgen im Februar haben sich im Ruhr-Kongresszentrum in Bochum die führenden Batterieexperten der Branche versammelt. Auf dem Kernsymposium, fast in Sichtweite des alten Bochumer Opelwerks, das vor 5 Jahren geschlossen wurde, diskutieren sie über die Zukunft der Mobilität. Einer von ihnen ist Andreas Hintenach, der Chef der Abteilung Elektrochemie bei Daimler. Ein Mann aus der alten Autowelt, dessen Arbeitsfeld plötzlich im Fokus steht. Hintenach ist gut gelaunt, als er die batterieelektrische Zukunft skizziert. Weg von den mit Problemstoffen wie Nickel, Kobalt und Lithium belasteten aktuellen Batterien hin zu biotechnisch hergestellten Stromspeichern aus organischen Stoffen. Deren Herstellung verbrauche kaum Energie oder wertvolle Rohstoffe, sei sauber und das Material sei gut zu recyceln. Einziger Haken: Bis die Stromspeicher serienreif sind, dürften noch etwa 15 Jahre vergehen. Doch die Zwischenschritte stimmen optimistisch. Botschaft: Da geht noch was bei den Deutschen. Aber was heißt all das für die Kunden? Für Leute, die sich jetzt mit der Anschaffung eines neuen Autos beschäftigen müssen? Soll man noch einen neuen Verbrenner kaufen? Vielleicht sogar einen Diesel, etwa weil man viel fährt? Oder besteht die Gefahr, dass bei steigender Verbreitung von Elektrofahrzeugen und immer strengeren Abgasvorschriften die Gebrauchtwagenpreise für solche Autos in ein paar Jahren ins Bodenlose fallen? Soll man also lieber leasen oder gar nur mieten, um das Risiko auszugleichen? Aber das ist zunächst mal ungewohnt und auch etwas teurer. Also doch gleich ein E-Auto? Bloß, wenn die Technik so schnell besser wird, veralten die dann nicht noch schneller? Die Diskussion zeigt, nicht nur die Autobranche durchlebt schwierige Zeiten. Auch Kunden müssen ihre Situation genau betrachten. Die Verunsicherung ist groß. Deshalb versucht der Stern auf den folgenden Seiten anhand konkreter Beispiele einen Überblick zu geben, wie jeder für sich eine Antwort finden kann. Denn klar ist, die eine Lösung, die allen passt, gibt es nicht. Welches Auto passt zu mir? Eine Entscheidungshilfe in Zeiten großer Veränderungen. Von Jan Boris Winzenburg. Erstens, die Kleinfamilie. Situation: Vater, Mutter und 2 schulpflichtige Kinder leben am Rande einer kleineren Stadt. Die Familie nutzt für regelmäßige Wege den spärlich ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, etwa den morgendlichen Schulbus oder den Regionalzug auf dem Arbeitsweg in die nächstgrößere Stadt. Auch wenn man vor Ort manches mit dem Fahrrad erreichen kann. Die Familie braucht ein eigenes Auto für den Einkauf oder um zum Arzt, zum Sport oder zur Musikschule zu kommen. Die Familie hat einen Mittelklasse-Kombi, zum Beispiel Skoda Octavia, der ungefähr im Alter der Kinder ist. Herausforderungen. Die Familie fährt täglich wechselnde Strecken mit dem Auto und sammelt so mehr als 20.000 Kilometer im Jahr an. Auch in den Urlaub geht es aus Kostengründen mit dem Auto. Weil es weder Sharing-Angebote noch Autoverleiher am Wohnort gibt, scheint es unmöglich, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Eine Neuanschaffung steht in den nächsten 12 Monaten an. Entscheidungshilfen. Machen Sie ein Protokoll der Kosten. Was gebe ich eigentlich für mein Auto aus? Dazu zählen laufende Kosten für Wartung, Sprit, vielleicht eine Garage, Steuern, Versicherung und Reifen. Außerdem einmalige Kosten für Reparaturen. Hinzu kommt der Kaufpreis, wobei von ihm natürlich abgezogen werden muss, was das Auto beim Weiterverkauf noch einbringt. Um das abzuschätzen, sollte man sich auf einer Vergleichsplattform im Internet umschauen. Zum Beispiel mobile.de, autoscout24.de. Dort finden sich Fahrzeuge, die mit dem eigenen vergleichbar, aber schon älter sind. Die Angebote können dabei helfen, den zu erwartenden Wertverlust zu bestimmen. Hier ist es ratsam, mit Monatswerten zu arbeiten, denn die lassen sich besser mit anderen Geldbeträgen, Gehalt, Miete, Krankenversicherung vergleichen. Empfehlung. Am Ende wird es wohl wieder ein eigenes Auto werden. Um den Wertverlust gering zu halten, sollte man aber über einen Gebrauchtwagen nachdenken. Ein Diesel ist angesichts der Fahrleistung vermutlich ökonomischer, steigert aber das Risiko, künftig von Fahrverboten betroffen zu sein. Alternativ ein elektrischer Kleinwagen, Opel Corsa E, VW e-Arp, Renault Zoe und eine Lademöglichkeit am eigenen Haus. Für längere Fahrten wie Urlaubsreisen bucht man dann ein- oder zweimal im Jahr einen Mietwagen oder lässt sich mit dem Taxi zum nächsten ICE-Bahnhof fahren. Zweitens. Leben auf dem Land. Situation. Eine Familie mit 3 heranwachsenden Kindern, 18, 15, 12 Jahre, wohnt auf dem Dorf. Sobald eines der Kinder erwachsen ist, bekommt es ein Auto. Momentan hat die Familie einen neueren Van und 2 kleinere, etwas ältere PKWs, alle mit Verbrennungsmotor. Zum Beispiel VW Charan, älterer Ford Fiesta oder Opel Astra. Ein Elternteil pendelt eine längere Strecke zur Arbeit. Gemeinsam kommen im Jahr bis zu 40.000 Autokilometer zusammen. Herausforderungen. Bis auf den Schulbus gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr. Neue Mobilitätskonzepte sind mindestens eine halbe Autostunde entfernt. Ein Leben ohne Auto ist nicht vorstellbar. Die minderjährigen Kinder sind noch darauf angewiesen, dass sie jemand fährt. Entscheidungshilfen. Auf jeden Fall sollte man sich einen Überblick über die Kosten verschaffen. Siehe Beispiel 1. Dann sollte man prüfen, ob nicht doch neue Formen der Mobilität in Frage kommen. In Städten wie Berlin, München oder Hamburg kann man mit geringem Aufwand bei Sharing-Anbietern ein E-Auto-Test fahren, um ein Gefühl für den Elektroantrieb zu entwickeln. Six Share bietet den elektrischen Renault Zoe ab 9 Cent die Minute an. Auch Konzepte wie Moya, Clever Shuttle oder Ami sowie diverse E-Roller-Anbieter kann man in den Metropolen ausprobieren. Empfehlung. Vermutlich wird ein Auto mit Verbrennungsmotor auf absehbare Zeit notwendig sein. Um das Risiko fallender Gebrauchtwagenpreise auszugleichen, könnte ein Jahreswagen oder ein Leasingangebot interessant sein. Für den Zweit- oder Drittwagen sollte man den Elektroantrieb aber in Erwägung ziehen. Gerade bei täglichen Kilometerleistungen um die 50 bis 100 Kilometer ist ein kleines E-Auto im Unterhalt schon heute günstiger. Da in diesem Jahr viele neue Modelle auf den Markt kommen, dürfte sich auch im Gebrauchtwagenbereich einiges tun. Aber Achtung, Nur für Neuwagen gibt es die staatliche Förderung von bis zu 6.000 Euro. Beantragt werden kann sie im Online-Portal des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Drittens. Stadtfamilie mit kleinen Kindern. Situation: Eine junge Familie lebt mit dem dreijährigen Kind nahe dem Zentrum einer größeren Stadt. Sie hat keinen eigenen Parkplatz und muss mit ihrem Kleinwagen, zum Beispiel Renault Clio, Citroën C3, oft länger suchen. Das Auto wird meist nur für Ausflüge, etwa zum Spazierengehen im Wald oder zur Fahrt zu den Großeltern aufs Land genutzt. Im Jahr kommen so nur rund 10.000 Kilometer zusammen. Herausforderungen: Einige kürzere Strecken, etwa zum Kinderarzt, lassen sich nicht gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigen. Und mit dem Kinderwagen in der Rush-Hour ist es eng in Bus und Bahn. Die Verbindungen ins Umland sind auch nicht gut und die Familie lebt relativ spontan. Beim Carsharing schrecken sie die Kosten. Entscheidungshilfen: Je nach Wohnort gibt es viele Sharing-Anbieter und nicht alle kennt man. Stationäre Systeme wie Greenwheels oder Cambio könnten eine Alternativmöglichkeit sein, wenn man das Auto meist für ein paar Stunden braucht. Recherchieren Sie die Preise und stellen Sie eine Liste auf. Probieren Sie das Sharing mal einen Monat aus und vergleichen Sie die Kosten. Erfahrungsgemäß kann man in der Stadt für die Kosten eines Autos relativ mobil sein. Empfehlung: Ergibt sich aus der Berechnung ein Kostenvorteil, dann sollten Sie bei nächster Gelegenheit das Auto verkaufen und künftig die neuen Mobilitätsdienstleister nutzen. Das Geld aus dem Verkauf des alten Autos sollten Sie allerdings für den Urlaub und dann gegebenenfalls für einen Mietwagen zurücklegen, auch wenn es günstiger wird. Umsonst ist Mobilität noch lange nicht. Viertens. Großstadt. Single. Situation: Ein Single um die 30 ist ständig unterwegs. Seit vielen Jahren war immer ein eigenes Auto da, auch um Spaß zu haben. Zurzeit ist es geleast, zum Beispiel ein Mini-Cabrio. Er oder sie liebt die Abwechslung, probiert gern mal etwas aus und guckt nicht so auf die Kosten. Außerdem ist die Flexibilität wichtig. Zur Mietwohnung gehört ein Tiefgaragenplatz. Herausforderungen: Das eigene Auto gehört zum Lifestyle, drückt einen Teil der Persönlichkeit aus. Gegen den öffentlichen Nahverkehr gibt es eine gewisse Abneigung. Carsharing wurde noch nicht ausprobiert, auch weil die Fahrzeuge als Mietwagen zu erkennen sind und wenig Glamour verströmen. Entscheidungshilfen: Vielleicht ist Abwechslung auch mal ganz cool. Selbst ohne eigene Lademöglichkeit sind E-Modelle mit großer Batterie inzwischen sehr alltagstauglich. Fragen Sie Sharing-Anbieter und Vermieter, ob sie Ihnen ein Testauto für längere Zeit zur Verfügung stellen. Empfehlung: Wer auf Abwechslung und Flexibilität setzt, aber dennoch ein eigenes Auto will, sollte sich die neuen Auto-Abos ansehen. Anbieter wie Clono oder Vive La Car haben ein breites Angebot an Fahrzeugen zu monatlichen Festpreisen. Die beinhalten Steuer, Versicherung und Wartung. Nur den Sprit muss man zusätzlich zahlen. In der Regel kann mit 3 Monaten Vorlauf jederzeit gekündigt werden. Auch für den Einstieg in die E-Mobilität kann das der richtige Weg sein. Clono hat etwa den Tesla 3 im Angebot. Nicht billig, aber hip. Fünftens. Rentnerpaar. Situation: Ein Ehepaar um die 70 besitzt ein relativ neues und großes eigenes Auto. Zum Beispiel Hyundai Santa Fe, Toyota RAV4. Die beiden sind schon in eine altersgerechte Etagenwohnung mit Fahrstuhl umgezogen und das Auto steht oft lange ungenutzt in der Tiefgarage, denn die täglichen Wege können mit dem E-Bike oder zu Fuß zurückgelegt werden. Und in den Urlaub geht es meist mit Flugzeug oder Bahn. Herausforderungen: Die Rentner sind noch nicht vertraut mit den modernen Sharing-Angeboten, die es auch in ihrer Stadt gibt. Insbesondere das Smartphone, das man dafür braucht, gibt ihnen ein Unsicherheitsgefühl. Was, wenn ich doch was falsch mache und nicht weiterkomme? Ihr eigenes Auto hat noch einen hohen Restwert, der durch den technologischen Wandel zur E-Mobilität mittelfristig bedroht ist. Und es verursacht auch hohe laufende Kosten. Entscheidungshilfen. Kosten ermitteln. Siehe Beispiel 1 und sich selbst einen Erlebnistag fürs Sharing und für verschiedene Taxidienste, Moya, Clever Shuttle, organisieren. Vielleicht ist dein Enkel bereit, mal einen Tag mit Oma und Opa alles auszuprobieren. Auch die Fahrt mit einem E-Auto, inklusive Ladestopp, sollte dazugehören. Empfehlung: Künftig auf Sharing umsteigen und sich gegenseitig ein Versprechen geben. Komfort geht vor. Niemals auf eine Fahrt verzichten, die man sonst mit dem eigenen Auto gemacht hätte. Es geht schließlich nicht nur ums Sparen. Alternativ den Benziner in ein kleines E-Auto mit gemieteter Batterie, zum Beispiel Renault Zoe, umwandeln, um auch hier das Technikrisiko, dass die Batterie veraltet, auszuschließen. Übrigens, wer kein eigenes Auto hat, kann sich öfter ein Taxi leisten. Sechstens. Berufspendler. Situation: Eine Familie lebt in einer kleineren Gemeinde, etwas außerhalb einer Metropolregion wie dem Ruhr- oder dem Rhein-Main-Gebiet. Ein Elternteil ist Alleinverdiener und pendelt täglich rund 80 Kilometer über die Autobahn zur Arbeit. Das Paar hat 2 minderjährige Kinder und 2 Autos. Einen Kleinwagen für lokale Fahrten, zum Beispiel Opel Meriva. Und einen Diesel zum Pendeln und für Familienfahrten, zum Beispiel Audi A4. Herausforderungen: Die hohe Kilometerleistung beim Pendeln, mindestens 160 Kilometer am Tag, geht ins Geld und verschleißt das Auto. Leider sind die öffentlichen Verkehrsmittel auf der Strecke keine Alternative. Immerhin gibt es eine Fahrgemeinschaft mit einem Kollegen aus dem Nachbarort. Umweg 10 Kilometer. Manchmal fahren weitere Kollegen mit, was weitere Umwege bedeutet. Das Pendelauto muss bald ersetzt werden und das Geld ist knapp. Entscheidungshilfen. Kosten berechnen. Siehe Beispiel 1. Klären Sie außerdem, ob es eine Lademöglichkeit für E-Autos bei der Arbeitsstelle gibt oder ob sie geschaffen werden kann. Oft haben Unternehmen bereits solche Ideen und freuen sich über Mitarbeiter, die auf nachhaltige Art zur Arbeit kommen wollen. Empfehlung: Besteht keine Lademöglichkeit, sollte man auf Zeit spielen. Denn man braucht ein Auto mit recht hoher Reichweite, etwa um Staus umfahren zu können oder bei schlechtem Wetter sicher anzukommen. Und das ist momentan noch teuer. Zum Beispiel Mercedes EQC, Tesla 3, VW ID.3. Also zunächst einen gebrauchten Diesel zum Pendeln kaufen. Dann in 1-2 Jahren, sobald mehr Elektro-Gebrauchtwagen auf dem Markt sind, beim Zweitwagen auf ein E-Modell, zum Beispiel Nissan Leaf, Renault Zoe, BMW i3, umsteigen. Im Sommer, also ohne stromfressende Heizung, kann so ein Fahrzeug den Hin- und Rückweg gut bewältigen. So kann man sich langsam an die E-Mobilität heranwagen und relativ schnell von den deutlich niedrigeren Energiekosten pro Kilometer, sie liegen bei der Hälfte oder sogar nur einem Drittel, profitieren. Besonders günstig ist es übrigens, das Auto zu Hause zu laden. Siebtens. Doppelverdiener. Die Kinder sind aus dem Haus. Situation: Ein Ehepaar Mitte 50 lebt in einer Metropolregion. Es besitzt eine große Limousine, zum Beispiel Mercedes C-Klasse. Das Auto wird kaum 1000 Kilometer im Monat gefahren, meist auf längeren Strecken. Aber auch Fahrten zum Einkaufen oder zu Freunden kommen regelmäßig vor. Für die Fahrten zur Arbeit wählen die beiden meist das Fahrrad, der Gesundheit zuliebe. Herausforderungen: Im Vordergrund steht die Bequemlichkeit. Die Kosten der Mobilität sind Nebensache. Die beiden wollen ein repräsentatives Auto fahren. Entscheidungshilfen: Zunächst sollten die regionalen Verkehrsoptionen überprüft werden, auch die neuen Konzepte jenseits des öffentlichen Nahverkehrs. Außerdem sollte man den Restwert des eigenen Autos ermitteln. Liegt der noch relativ hoch, kann Verkaufen sinnvoll sein. Denn gerade teurere klassische Limousinen sind angesichts des Wandels zur E-Mobilität und drohender Fahrverbote für Diesel vom Preisverfall bedroht. Unbedingt den Markt beobachten. Empfehlung: Wenn weder ein kleineres noch ein großes E-Auto, Mercedes EQC, Audi e-tron, Tesla, für 50.000 bis 100.000 Euro in Frage kommen, ist es klug, das Restwertrisiko loszuwerden und ein Auto langfristig zu mieten oder zu leasen. Auch wenn die Kosten kurzfristig höher sind, könnte diese Variante insgesamt günstiger werden. Soll trotzdem ein eigenes Auto her, am besten einen Plug-in-Hybrid kaufen. Der ist teurer, dürfte aber länger seinen Wert behalten. Zumindest eine Übergangstechnologie, die ein bisschen elektrisches Fahren ermöglicht. Als Alternative? Zeit schinden. Schon bald kommen erschwinglichere E-Autos wie der ID.3 von VW oder der Tesla Y auf den Markt. Spätestens dann dürfte ein Umstieg samt Ladebox in der eigenen Garage attraktiv werden. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 83 00 10. BIC WELADE 8LXXX.